Auf geht's.
Mach deinen Jingle.
Are you ready?
Willkommen.
Here is Die Auszeit, der Bamberg Baskets Podcast. Here we go.
Wollen wir anfangen?
Unbedingt.
Dann herzlich willkommen zur Auszeit, dem Bamberg Baskets Podcast. Heute, David Zwisser geht uns leider ab. Der hat sich Urlaub genommen, ja. Aber Carsten ist da.
Ich bin wieder da.
Und wir haben einen Gast kurzfristig eingesprungen. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank an Enzo Neck.
Sehr gerne.
Wie geht's dir, Enzo, als doppelter Derby-Sieger?
Ja, ausgezeichnet. Da kann es einem, glaube ich, nicht besser gehen. Mit dem ersten Derby-Sieg war man ja schon überglücklich und jetzt, ich bin ja auch großer Verfechter davon, wenn man in so eine volle Halle kommt und dann den Leuten vor Ort die Stimmung vermiesen kann, das hat schon auch was, auch wenn natürlich ein Derby-Sieg vor eigener ausverkaufter Halle auch toll ist. Jetzt zum zweiten Mal innerhalb von, glaube ich, knapp 2 Wochen waren es, so zu gewinnen und auch die Art und Weise, wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, da kann man, glaube ich, sehr stolz und glücklich drüber sein.
Die Art und Weise, du hast es gerade angesprochen, Arne hat ja auch im Dein Podcast gesagt, das war richtig, richtig gut. Wie ihr da aufgetreten seid, vor allem als Mannschaft, als Kollektiv gespielt habt, das war schon wirklich auch beeindruckend.
Ja, und ich glaube, das ist auch ein Teil dessen, was uns diese Saison vielleicht auch so gefährlich macht, dass du jetzt vielleicht nicht wie bei anderen Teams sagen kannst, okay, du nimmst jetzt Spieler XY raus und hast gute Chancen zu gewinnen, sondern wir sind in der Rotation, die wir spielen, sehr flexibel und sehr tief. Und das ist unser Vorteil und damit kann man auch kompensieren. Und gleichzeitig ist es auch so, dass sich schönerweise keiner der Jungs übers Team stellen möchte. Da ist es dann völlig in Ordnung, auch für einen Kobe Williams, wenn er vielleicht eine Phase hat, wo er weniger Würfe bekommt und dann gleichzeitig ist er dann aber auch, wenn es dann drauf ankommt, ready, die wichtigen Dreier reinzuschmeißen.
Es gab ja so eine Phase im Spiel, EJ drittes Foul, Kobe drittes Foul, da habe ich den einen oder anderen Fan tatsächlich schon so gesehen, so jetzt bloß wegen aufpassen, aber im Gegenteil, dann sind wir auf einmal so richtig erstmal aufgekommen und haben mal so richtig Gas gegeben. Also was du gerade gesagt hast, du bist eigentlich überhaupt nicht ausrechenbar.
Ja, genau. Und ich meine, das ist natürlich auch so, wie wir spielen wollen. Das, was Anton halt einfordert, ist ja dieses Aggressive und dass wir uns auch mit der Aggressivität selber dann belohnen können. Weil natürlich, wenn du dann Kobe in der Defense hast, der halt einfach wie so ein Kettenhund an einem Marcus Carr dranhängt und den bis zum Geht nicht mehr nervt, dass er dabei sicherlich das ein oder andere Foul kassiert, das gehört halt dazu. Gleichzeitig haben wir aber auch Jungs, die eigentlich dann oft smart genug sind, das auch in die Perspektive rücken zu können, dass wenn sie dann halt ein frühes drittes oder viertes Foul auch bekommen, also DeMarcus zum Beispiel auch, die sich dann da gleichzeitig auch dran hochziehen können, aber auch nicht überdrehen. Und das ist natürlich teilweise dann auch immer so die Aufgabe von der Außenseite, die dann da abzuholen und ein bisschen runterzubringen, aber gleichzeitig wollen wir natürlich diese Aggressivität nicht verlieren. Klar gibt es da Einzelcharaktere, die da vielleicht vorangehen, aber es ist ja dann gerade dieses Teamgebilde, was über den kompletten Angriff einfach die Offensive so aus dem Rhythmus bringt, dass sie dann auch am Ende daneben werfen oder den Ball verlieren oder was weiß ich. Und wenn wir dann halt solche Spiele haben, wo wir dann halt auch einfach die wichtigen Defensiv-Rebounds einsammeln und die 50-50-Balls auf dem Boden einsammeln und vielleicht dann auch mal der ein oder andere Ball zu uns springt, wo du es nicht beeinflussen kannst, hilft es natürlich.
Du warst nicht in der Halle, Carsten?
Nein.
Wo hast du das Spiel geguckt?
Auf meinem Sofa. Genau.
Und wie war es für dich dann auf dem Sofa?
Sehr bequem. Nee, war super gewesen. Also man muss ja sagen, die Mannschaft hat jetzt mittlerweile auch eine gewisse Reife erreicht. Ich meine, das Spiel ging ja eigentlich ein bisschen schwierig los. Würzburg ist gut reingekommen, hat viele Würfe getroffen, waren dann nicht umsonst nach dem ersten Viertel vorne gelegen. Aber unsere Mannschaft ist dann nicht nervös geworden. Die haben dann ihren Stiefel weitergespielt. Wie wir gerade gesagt haben, Kobe hat ja dann schon 2 Fouls nach dem ersten Viertel. Das ist ja dann immer so ein Punkt, wo man dann mal schnell nervös wird. Aber ich glaube, Die Mannschaft hat mittlerweile auch eine gewisse Flexibilität, dann zu sagen, hey, wir packen einen E.B. Watson auf die Eins und lassen ihn verteidigen und lassen dann Kobe off-guard verteidigen, dass er nicht, er verliert zwar nicht an seiner Aggressivität, was die Verteidigung angeht, aber er ist zumindest nicht in diesem Fokus, dass er jetzt einen der Main Guards verteidigen muss, um vielleicht dann sein schnelles Drittes, was wir die Saison über vielleicht auch schon öfters gesehen haben, bekommt. Und auch die Art und Weise, wie sich jetzt EJ entwickelt hat, dass er, wenn er mal ein, zwei schlechte Pfiffe bekommt, dass er nicht komplett den Kopf verliert und dann nicht mehr spielbar ist, sondern er sich dann wieder fängt oder auch von seinen Teammates wieder zurückholen lässt, zeigt einfach die Entwicklung der Mannschaft. Und ich denke, das hat man speziell auch im Spiel gegen Würzburg gesehen, dass man dann einfach in das Konzept vertraut hat und wirklich nur den Moment abgewartet hat, wo Würzburg vielleicht nicht gut drauf war und dann einfach die Jungs gut von außen getroffen haben. Ich meine, ich glaube, jeder kann sich an die Situation von Richard erinnern im dritten Viertel, wie er dann 3-3er trifft, dann selbstbewusst den im Transition noch genommen hat. Da sieht man einfach, dass die Jungs voll getankt sind mit Selbstvertrauen. Jeder in den anderen vertraut und ja, war einfach geil zu erleben. Und dann natürlich auch dieser mega Fansupport, der da mitgekommen ist. Und wie Enzo sagt, Auswärtssiege, vor allem im Franken-Derby, schmecken dann besonders gut.
Lass uns mal über die Bank sprechen. Ich finde, dass Daniel Moritz, Zach und auch Austin in diesem Spiel ganz hervorragend gespielt haben, extrem viel Einfluss auf dieses Spiel hatten. Bei Moritz gibt es natürlich diese eine Situation, die mir immer noch im Kopf ist, Anfang letztes Viertel. Wir sind 12 vor, haben den Ball und er trifft dann diesen Dreier. Wenn der daneben geht auf der anderen Seite, können sie mit einem Dreier wieder unter 10 kommen. Also das war so ein richtig cooler Moment. Wir haben dann auf der anderen Seite sogar einen Stop und dann gibt es dieses wunderbare Spiel. Ibi den Pass raus zu Moritz, Bodenpass zu Daniel und diesen Dunking. Also die Jungs von der Bank haben auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf dieses Spiel gehabt.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch, was vielleicht nochmal damit reinspielt, ist, dass, wenn wir nochmal auf die Foul-Problematik zurückgehen, dass die Jungs, die vielleicht die Starterrolle haben, aber sich halt auch einfach komplett in diesen Spielen auf die Bank verlassen können und sich deswegen auch sicher sind und weitermachen können. Und außerdem gerade jetzt, wenn du dann halt solche Dreier wie von Moritz oder auch Big Plays von Daniel hast, das ist dann, da geht dann nochmal ein Ruck mehr durch die Mannschaft. Also gerade bei Moritz freut sich jeder vielleicht nochmal einen Tucken mehr und das ist dann halt einfach dieses Emotionale, was dann uns zusammenrücken lässt. Und wenn es dann, wie du schon gesagt hast, wenn es dann so eine Abfolge ist, dann macht es natürlich sehr viel mit dir selbst und gleichzeitig sehr viel mit dem Gegner. Und das sind dann sozusagen zwei entgegengesetzte Läufe, wo es für uns halt super läuft und für die scheiße und perfekt.
Aber über diese Qualität haben wir auch schon häufiger hier geredet. Also auch mit Stefan Weißenböck, da gab es ja im Hinspiel gegen Würzburg diese Phase, wo wir 7 Punkte in Rückstand gefallen waren, dann aber einfach weiterspielen. Diese Qualität einfach gar nicht großartig vielleicht aufs Ergebnis zu schauen, sondern einfach weiter, ich will jetzt nicht sagen stur, aber einfach sein Spiel weiter durchzuziehen, das ist schon eine Qualität, die wir einfach haben, die auch in dem Spiel jetzt in Würzburg wieder zum Tragen kam, die uns ja noch viel möglich macht, glaube ich.
Definitiv. Ich glaube, da liegt auch viel darin in der Rollenverteilung in der Mannschaft. Ich glaube, das wurde auch letztens ja in den Medien mal erwähnt, dass wir die einzige Mannschaft sind, die noch nicht einmal die Starting Five gewechselt haben. Also da ist eine definitive Rollenverteilung da und die Jungs von der Bank wissen, was ihre Aufgaben sind. Zach und Austin setzen da viele Akzente oder auch Cap, wenn EJ mal Foul-Probleme hat, kommt da rein und der hat das beste Plus-Minus-Verhältnis jetzt gehabt gegen Würzburg. Ich meine, ich bin kein Statistiker, aber das habe ich mal. Das ist so eine Statistik, die ich mir gerne angucke und da merkt man, wie gesagt, einfach, dass die Rollen klar verteilt sind und die Jungs das aber auch akzeptieren, dass es so ist und das sieht man auch einfach, wie homogen die Mannschaft dieses Jahr ist, wie gut alle zusammenpassen, wie Enzo vorhin gesagt hat, dass da keiner sich über die Mannschaft stellt, sondern jeder für den Teamerfolg macht und das machen erfolgreiche Mannschaft zeichnet es aus, dass da jeder für den anderen spielt und den Mannschaftserfolg über alles stellt.
Jetzt geht es am nächsten Spieltag nach Ludwigsburg. Ich glaube, da haben wir noch eine Rechnung offen, denn das Hinspiel gegen Ludwigsburg war, glaube ich, eines unserer schwächsten in dieser Saison bisher.
Ja. Also das ist noch sehr lieb ausgedrückt, würde ich mal sagen. Ja, klar. Also ich meine, Ludwigsburg, das ist seit Jahren trainerunabhängig eine Mannschaft, die einen sehr eigenen Stil am Basketball findet und es da nicht immer einfach ist, dagegen zu halten. Und da reicht es nicht, sich davor hinzustellen und zu sagen, ja, Ludwigsburg spielt physisch, wir spielen jetzt auch physisch. So, da ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass du jetzt nicht die Nähe zu deinem eigenen Spiel verlierst. So, und wie du schon gesagt hast, also ich meine, du willst nie hoch verlieren, aber wenn jetzt jemand zu dir nach Hause kommt und dir so, ich sag mal, eine Watschen mitgibt, dann willst du das natürlich auch gerne zurückgeben, wenn du jetzt die Chance hast. Und ich glaube, das ist jetzt auch, sind wir dazu in der Lage und jetzt mit den Siegen im Rücken natürlich umso mehr.
Wie schwierig ist es denn vor so einem Spiel, wo man weiß, sehr reboundstark, unheimlich aggressiv, diesen Spagat hinzukriegen, was Enzo gerade gesagt hat, eben zum einen darauf zu reagieren, was ich weiß, was mich erwartet, aber zum anderen eben auch nicht von meinem eigenen Spiel jetzt komplett einfach abzuweichen, loszulassen und irgendwas zu probieren vielleicht, was wir gar noch nicht so trainiert haben.
Ja, es ist sehr schwierig, weil, wie du sagst, du darfst den Fokus in deine eigenen Stärken nicht verlieren. Ich glaube, das Wichtige ist, dass die Jungs einfach dieses Momentum, was jetzt gerade mit sich fahren, jetzt aus dem Berlin-Spiel, aus dem Würzburg-Spiel, weil es sehr gut war oder beide sehr gute Spiele waren, einfach mitzunehmen. Und dadurch, dass du die Mannschaft gegen Ludwigsburg ja im Endeffekt ja auch vor kurzem erst hattest, einfach nicht dieser Überraschungseffekt wieder eintreten darf, wie er vielleicht bei uns im Heimspiel war. Ich glaube, die Jungs waren ein bisschen erschrocken. Sie haben dann auf einmal gut von außen geworfen, die Ludwigsburger, was vielleicht die Spieler davor nicht besonders gut gemacht haben und dann einfach mit der Aggressivität nicht zurechtgekommen. Was halt bei Ludwigsburg ein schweres Ding ist, dass sie relativ groß sind als Mannschaft, also sind auf allen Positionen relativ groß besetzt, haben natürlich mit Buchanan einen Point Guard, der auch sehr massiv ist, der sehr körperbetont spielt. Aber ich denke, insgesamt werden die Jungs da gut eingestellt sein. Die haben sich ja den Termin auf jeden Fall rot, ganz dick rot im Kalender eingetragen, dass dann noch eine Rechnung offen ist. Und ich glaube, sie werden wie immer gut eingestellt sein. Das waren sie sich davor auch. Aber ich glaube, dieser Überraschungseffekt, was Ludwigsburg auszeichnet, was Enzo gesagt hat, der wird nicht mehr da sein. Die Jungs wissen, was auf sie zukommt und denke ich, werden da anders reagieren können.
Ich nehme den Euro schon mal in die Hand. Ist es denn so, dass du Siege gar nicht trainieren kannst, sondern du trainierst und Siege sind quasi so eine Art, ich will jetzt sagen Abfallprodukt, aber ein Produkt einfach harter, konsequenter Arbeit?
Ja, mit Sicherheit. Ich meine, Siege kommen nicht von irgendwo her, sondern Siege kommen wirklich davon her, wie gut und intensiv du trainierst. Aber Siege, du kannst auch hart und gut trainieren und wirst da nicht gewinnen. Ich glaube, da gibt es viele Faktoren, die da am Ende zusammenspielen.
Können wir Euro jetzt wieder rausnehmen, wenn das gar nicht stimmt.
Kannst ja mal probieren. Was darauf einspielen, wie gesagt, hier in der Mannschaft stimmt momentan vieles. Und ich glaube, dass wir die Qualität haben und wir hoffen natürlich, dass da noch einige, viele Siege noch folgen werden.
Wenn wir den Enzo Neck heute schon mal bei uns haben, dann würde ich doch mal vorschlagen, dass du vielleicht den Leuten da draußen, die uns jetzt zuhören, einfach auch mal erklärst, was denn so deine Aufgaben hier in unserer Organisation sind, was du denn eigentlich so alles zu erledigen hast.
Ja gut, also mir wird auf jeden Fall nie langweilig, das kann ich vielleicht vorab mal sagen. Es ist nämlich sehr abwechslungsreich. Also natürlich gibt es die Abläufe, die sich wiederholen. Also ich bin bei jedem Training, bei jedem Heim-, Auswärtsspiel immer halt dabei, bin bei der Mannschaft nah dran, schau, was die brauchen, schau, was der Coachingstab braucht, damit die auf dem höchstmöglichen Level performen können. Versuche ich halt alles Mögliche umzusetzen. Und dann gibt es halt die üblichen Sachen mit Reisevorbereitung, mit Lizenzen, mit Kommunikation, also als Ansprechpartner der sportlichen Seite, dem Office oder auch extern gegenüber. Ja, also da ist wirklich viel, viel gegeben und es gibt nicht den normalen Tagesablauf. Das ist das, was finde ich auch sehr cool ist. da kommt halt immer wieder was Neues. Und du kannst dich auch, wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt mein 6. Jahr hier und man ist irgendwie eingespielt und was weiß ich, es kommen dann doch immer wieder neue Sachen auf einen zu. Und das macht natürlich den Job dann auch so besonders.
Ich hätte gleich noch eine Frage. Beschreib doch mal unseren Zuhörern, Enzo, wie so ein Heimspieltag für dich abläuft, weil das sind ja viele Sachen, die du erledigen musst, die man gar nicht mitbekommt.
Ja, also der normale Heimspieltag ist eigentlich so, dass wir dann morgens erstmal trainieren. Das heißt, ich bin dann so dreiviertel Stunde, Stunde, bevor wir mit der Trainingseinheit starten, bin ich in der Halle. Schau, dass da alles passt, bereite die Kabine schon mal vor, bereite Spielfeld vor. Dann trainieren wir, starten meist mit einem Video, sind dann im Training, manche Jungs werfen danach noch. Gegebenenfalls kommt eine Gastmannschaft, mit der ich dann natürlich auch im Kontakt bin und schau, dass bei denen alles passt. Im Anschluss bereite ich dann schon die Kabine vor, auf das Spielsetting, also die ganzen Trikots raushängen, alles schön machen, weil wir auch immer wieder Arena-Führungen haben, wo dann Sponsoren oder Externe halt einfach sich die Halle inklusive der Umkleide anschauen. Genau, und dann je nach Zeit fahre ich entweder nochmal kurz heim, esse was Schnelles und bin dann immer so 3 Stunden 15 vor Tip-Off wieder in der Halle, mache dann da die letzten Vorbereitungen, dann gibt es den Spielerbogen, der beim Kommissar oder der Kommissarin abgegeben werden muss, und die ganzen Spielerlizenzen, die dann nochmal gecheckt werden. Dann gibt's den einen oder anderen Schiedsrichter, der hier nochmal was braucht, der da nochmal was braucht. Genau, und dann kommen die Jungs meistens so 2 Stunden vor Tip-Off, dann die finale Aufwärmphase und dann findet das Spiel statt. Im Spiel selbst unterstütze ich die Jungs mit Handtüchern, was den Schweiß angeht und den Coachingstab ein bisschen, dass ich von den Coaches ausgewählte Statistiken live im Spiel tracke und dann zum Beispiel, das sind dann meistens Sachen, wo wir einen Fokus drauflegen und dann, wenn ich merke, okay, das läuft jetzt gerade echt nicht gut, wo Anton den Fokus draufgelegt haben möchte, wenn wir dann eine Viertelpause oder ein Timeout oder sowas haben, dann gehe ich kurz zu ihm hin und sage, hier, pass auf, das und das ist jetzt dieses Viertel passiert. Und dann nimmt er das mit ins Timeout. Manchmal ist es das Erste, was er im Timeout sagt. Manchmal ist es das Letzte, was er im Timeout sagt. Manchmal sagt er es auch gar nicht. Das ist natürlich dann seine Entscheidung und das ist auch dann natürlich davon abhängig, worauf er seinen Fokus dann da in dem Moment legen möchte. Genau, und dann, nachdem wir das Spiel hoffentlich gewonnen haben, gibt es dann immer noch verschiedene Events wie ein Fan-Talk, ein VIP-Talk, Meet and Greet, wo ich einfach schaue, dass die Jungs zu den jeweiligen Ansprechpartnern hingebracht werden. Genau, und dann gibt es dann auch was Kurzes zu essen im VIP. In der Zeit lasse ich immer schon die Waschmaschinen laufen, dass ich dann noch schnell die Trikots aufhängen kann und dann als einer der Letzten aus der Halle rausgehe.
Wahnsinn, da steckt einiges dahinter. Und du bist ja jetzt super nah an der Mannschaft dran. Und ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass ja ein paar Jungs immer so Rituale und solche Geschichten haben. Gibt es da bei uns in der Mannschaft dieses Jahr jemanden, wo du sagst, ja, der hat immer was, dem muss ich den Socken immer so rum hinlegen oder die Hose auf links drehen? Oder gibt es da solche Rituale, wo du darauf achten musst, dass die Spieler irgendwelche besonderen Sachen vorm Spiel brauchen oder jemand wie ich, der alt war, hat immer eine Ibuprofen vorm Spiel gebraucht.
Und sein Sprudelwasser.
Und mein Sprudelwasser, genau.
dieses Jahr ist tatsächlich, was das angeht, relativ easy, sage ich mal. Also da gibt es dann kleinere Wünsche, die aber eher so individuell dann immer das eine Spiel kommt der Wunsch, das andere Spiel nicht. Aber richtige Tradition gibt es da jetzt dieses Jahr leider nicht, wovon ich erzählen könnte.
Gibt es aus deiner Karriere irgendwas, wo du sagst, okay, das war ganz verrückt, das hat ja immer den letzten Nerv gekostet, dass du das immer machen musstest? Du musst jetzt auch keine Namen nennen, sondern...
Also ich meine, das Einzige, was mir jetzt gerade noch einfällt als Tradition, das wir jetzt vielleicht dieses Jahr haben, ist einfach vor Tip-Off das Abklatschen. Jetzt, wer es vielleicht gesehen hat, die Jungs machen jetzt immer ihren eigenen kleinen, also die Bench-Jungs machen immer ihren eigenen kleinen Huddle, wenn die anderen schon auf dem Spielfeld sind und schreien sich dann nochmal gegenseitig an. Und dann kommen kommen die Jungs nochmal runter und alle geben sich High Five und so. Ansonsten, was mich wirklich...
Du kannst doch ruhig aus deiner Göttinger Zeit was erzählen.
Ja, ich überlege gerade. Es ist wirklich... die Göttinger Zeit ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen her. Da, aber ja, ich glaube, so wirklich was, wo ich sage, boah, das hat mich richtig genervt, gibt es jetzt nicht. Man ist natürlich dann vielleicht in der einen oder anderen Situation, keine Ahnung, wenn ich mal wieder beim Carsten das Sprudelwasser vergessen habe und er mich dann fragt und ich so, ach Carsten, ja, es kommt ja.
Also war ich der Nervige.
Nee, das, genau das will ich ja sagen, dass es dann vielleicht so in der einen oder anderen Situation vielleicht mal genervt rüberkommt. Aber das, wie gesagt, das ist für mich auch eher was, was ich vielleicht unter dem Punkt stelle, den ich vorhin gesagt habe, wenn der Spieler für sich das als wichtig empfindet und dieser Rhythmus da drin ist, also keine Ahnung, das Einzige, was mir jetzt dieses Jahr einfällt, ist, am Anfang, wir hatten es ja, es sind immer die gleichen fünf Starter, davon geben mir 3 bis 4 Leute jedes Mal ihr Warm-up, bevor sie aufs Spielfeld gehen, in die Hand, nur Richard Barland schmeißt es jedes Mal hinter die Bank und ich kletter dann da halb hinter die Bank oder der Jan oder der Dreser oder der Alke geben es mir, aber,
ja, das ist aber halt vielleicht seine Routine.
Genau, das ist vielleicht seine Routine. Deswegen, wenn die da so kurz vorm Tip-Off sind, dann will ich da auch nicht reinreden. Und wie gesagt, da stell ich mich einfach hinter das größere Gut, um es jetzt vielleicht mal so zu sagen.
Muss so sein.
Ich habe es gerade schon gesagt, du warst in Göttingen ja zuvor. Wie bist du überhaupt auf diese Position, auf diesen Job gekommen?
Ja, das ist, glaube ich... bei mir vielleicht nochmal ein anderer Werdegang gewesen als bei vielen anderen, weil ich wusste schon während der Schulzeit, dass ich gerne in die Richtung Sportmanagement oder Sport- und Eventmanagement irgendwie gehen würde. Hatte da aber nie jetzt so die Vorstellung, also ich meine, ich glaube auch in der Zeit hatte ich noch gar keine Idee, was ein Teammanager ist. Und da war es dann halt einfach so, dass ich hatte diese Idee und dann war ich, nachdem ich mit dem Abi fertig war, bin ich für ein Jahr in die USA gegangen und dann kam es tatsächlich so, dass über das Jugendprogramm in Göttingen, wo ich ja dann selber auch noch gespielt habe, das so ein bisschen aufkam, während ich dann da mein Jahr fertig gemacht habe und schon geschaut hatte, okay, wie soll es weitergehen, Alba College, bla bla bla. Und das aber alles irgendwie nicht so hundertprozentig so lief, wie ich mir das vorgestellt hatte, dass dann die Frage oder dass die Möglichkeit kam, dass ich da einen FSJ mache in Göttingen, in dem Teammanagement-Bereich. Und dann dachte ich mir, naja, okay, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, so eine kleine Testphase zu machen, ob ich denn überhaupt auch in diesem Bereich arbeiten möchte oder ob ich halt sage, ja, das ist Basketball oder Sport an sich, ist alles schön und gut, aber ich möchte das lieber als mein Hobby haben. Hab dann damals mit dem ehemaligen Teammanager und dem Headcoach gesprochen, das hat auch alles super gepasst. Deswegen haben wir uns da auch relativ schnell drauf geeinigt, dass ich das Jahr da mache und dann ja, super dankbar für die Zeit da und ich sag mal so, nach 2 Tagen wusste ich, Sport und Arbeit kombinieren ist das Geilste, was es gibt. Und das ist der richtige Weg, den ich hier eingeschlagen habe.
Die Zusammenarbeit mit den Spielern ist ja das eine. Aber allein, wenn du die Trainingspläne dann erstellst und rausschickst und so weiter, ist natürlich auch unheimlich viel Absprache mit dem Cheftrainer gefragt. Da hast du ja auch schon den ein oder anderen erleben dürfen. Gibt es denn da vielleicht ein nettes Geschichtlein, was du dir vielleicht zum Besten geben könntest?
Ja, also das, wie du schon sagst, da sind natürlich sehr viele unterschiedliche Charaktere. Also jetzt, ob es Johann Reuerkas, den man ja auch, also das war der Trainer damals in Göttingen, der dann auch seine Bamberger Zeit hier hatte, oder ein Ohren Amiel oder jetzt Anton. Das ist natürlich schon dann immer sehr unterschiedliche Herangehensweisen und sehr unterschiedlichen Fokus und auch, wo man sagt, okay, wo hat man wie zu arbeiten. Also jetzt bei Johann war es in meiner Anfangszeit in Bamberg noch was anderes, weil den kannte ich halt aus Göttingen und ich wusste, wo er seinen Wert drauf legt. Bei Ohren war es eine super komische Situation am Anfang, weil von jetzt auf gleich mitten in der Saison dieser Wechsel vollzogen wurde. Und bei Anton war es irgendwie, keine Ahnung, das war das Entspannteste, glaube ich, weil man hat hier Arne, ich kannte Arne zu dem Zeitpunkt schon gut, Arne ist natürlich super eng mit Anton und das hat dann natürlich auch so ein bisschen Verunsicherung genommen. Aber ja, ansonsten bei allen dreien hatte ich sehr schnell das Gefühl, dass sie mir auch das Vertrauen schenken, was mir dann die Sicherheit gegeben hat, meine Arbeit so ausführen zu können, wie ich sie ausführen möchte und ausführen muss. Und bin dankbar für die gemeinsame Zeit.
Wir wollten auch nicht, dass du hier irgendwas Böses über irgendjemanden erzählst. Was aber ganz gut rauskommt, ist, es gibt ja auch immer, wenn Mannschaften zusammenkommen, dann 1, 2, 3 Family als Schlachtruf. Genau das ist es. Es ist zwar eine Mannschaft, aber es ist im Endeffekt auch deine Familie.
Auf jeden Fall. Also ich meine, ich glaube gerade, wenn man dann noch mit einbezieht, wie es dann halt so ist, dass man, ich meine, mittlerweile ist jetzt zwar auch mein 6. Jahr hier in Bamberg, aber meine Familie und mein Freundeskreis war natürlich vorher sehr in einem anderen Gebiet in Deutschland angesiedelt, wo du sagst, okay, jetzt, keine Ahnung, ich fahre jetzt nicht an einem Off-Day mal kurz 3 Stunden nach Göttingen, nur um mich mit einem Kumpel zu treffen. Und dann gerade diese Anfangszeit, wo du dann halt noch Corona hattest und einfach auch anderweitig keine Leute kennenlernen kannst, war es natürlich nochmal extremer, aber auch so, ich meine, du siehst die Leute tagtäglich, also. Und wenn du mal einen Off-Day hast, dann ist es trotzdem so, dass du dann vielleicht auch mal am Off-Day irgendwas zusammen machst und das schweißt halt einfach zusammen. Und das ist halt auch, wie gesagt, das Schöne am Sport und keine Ahnung, ich bin auch so, dass ich fliege jeden Sommer in die USA rüber und besuche da meine Gastfamilie, aber besuche da auch regelmäßig ehemalige Spieler, mit denen man einfach super eng geworden ist und mit denen man halt irgendwie diese Verbindung hat, auch Jahre noch, nachdem man mit denen zusammengearbeitet hat. Ich meine, Carsten kennt das ja auch, wie das dann einfach manchmal klickt und das dann halt wie Familie ist.
Ja, und ich rufe die Jungs ja auch immer zu allen Uhrzeiten an, ne?
Das auch, ja.
Ja, es ist gut und wichtig, dass man so jemanden im Club einfach hat, zu dem einfach dieses Vertrauen da ist und von dem man einfach weiß, da kann ich mit der kleinsten Kleinigkeit kommen und der versucht alles für mich, dass ich mich wohlfühle und wie Enzo schon gesagt hat, dass ich letzten Endes einfach nur mich darauf konzentrieren muss, meine Leistung auf dem Parkett abzurufen und alles andere kann ich gerne aus der Hand geben.
Für Enzo ist es ja im Endeffekt so, er hat 12 kleine Kinder, die ihn anrufen, wenn sie für irgendwas eine Frage haben.
Ja, eine Riesenfamilie.
Genau, damit witze ich auch immer gerne, wenn irgendwie Anton Stress daheim hat mit seinen Kids und schnell noch Juli vom Kindergarten abholen muss oder sowas. Und ich dann sage, ja, jetzt stell mal vor, du hast 12 davon. Wobei, wie gesagt, das ist ja auch manchmal ein bisschen fieser. Wir haben gerade jetzt dieses Jahr sind es auch einfach coole Jungs und auch einfache Jungs, das muss man auch dazu sagen. Also hat jetzt noch niemanden, wo ich nach Ingolstadt fahren musste, weil er sein Auto geschrottet hat.
Ja, ich glaube, da können Enzo jetzt ein Geschichtenbuch auspacken, was für Geschichten er schon alles miterlebt hat. Ich meine, ich habe es natürlich auch an vorderster Front miterlebt, was es da alles für Situationen gibt und am Ende klingelt immer als erstes Enzos Telefon. Deswegen muss man, wie du sagst, unheimlich dankbar sein, überhaupt so eine Person im Verein, im Club zu haben, der diese Aufgaben erfüllt. Und er hat uns ja vorhin mal sein Programm erzählt, was da immer los ist. Es ist ja nicht nur so, dass er da sitzt und die Spiele guckt und ein paar Strichle auf sein Board macht, sondern da steckt eine ganz viele harte Arbeit dahinter. Und für ihn heißt ja auch Sommer nicht unbedingt Sommerpause, sondern da geht er dann im Endeffekt die ganze Sache los, dass er dann die Jungs, die einen neuen Vertrag unterschreiben, kontaktiert, die nach Kleidergrößen, Schuhgrößen fragt und die Flüge organisiert und mit denen schon im Austausch steht, wenn die dann, bevor die nach Deutschland kommen. Also da steckt eine ganze Menge Arbeit dahinter, wo ich den Hut nur davor ziehe, was er alles leisten muss.
Sein 24-7-Job, definitiv. Und
365.
Ja, aber ich muss jetzt noch einmal ganz kurz auf Carsten einhaken und zwar, ihr werdet lachen. Ich habe tatsächlich angefangen, für mich selbst jetzt, sage ich erstmal nur,
ein
Notizbuch zu schreiben mit den Stories der vergangenen mittlerweile ja 8 Jahre, also ein Jahr Göttingen, ein Jahr Berlin und jetzt 6 Jahre Bamberg. Und da ist schon die ein oder andere Story dabei, die echt lustig ist. Und das ist auch, ich habe damit angefangen einfach nur, weil ich für mich wusste, okay, es sind so viele kleine Stories, die ich jetzt da wahrscheinlich schon vergessen habe, weil es einfach immer und immer wieder was Neues kommt. Und da habe ich jetzt mir gesagt, okay, und wenn ich dann einfach in 10 Jahren dieses Buch habe und wer weiß, ob ich dann noch im Sport arbeite oder nicht, einfach auf diese lustigen Stories zurückblicken kann. Und das ist ja auch immer nochmal das Lustige ist, weil du diese Stories, die verbindest du ja dann auch immer noch mit den Jungs und keine Ahnung. Damit kannst du dich natürlich auch selber dann immer, wenn dann jemanden anrufst oder einen anderen anschreibst und sagst, weißt du noch damals, auch ganz, ganz cool.
Die spannenden Geschichten im Leben eines Teammanagers.
Das Enzo Neck.
Ja, das ist der Buchtitel.
Spiegel-Bestseller.
Ab 2042 im Fanshop.
Erhältlich. Genau.
Wir müssen natürlich mit Rückblick aufs letzte Wochenende auch noch über unsere Frauen reden. Schlagen in der Brose Arena den Tabellenführer.
So ist es. Ich meine, der Hauptansprechpartner fehlt uns ja heute, der ja auch da in aktiver Funktion unterwegs ist.
Wahrscheinlich hat er sich so verausgabt, dass er deswegen Urlaub nehmen musste.
Ja, oder er war einfach so perplex, dass die Mädels einfach so eine überragende Leistung abgeliefert haben, dass er jetzt mal eine Pause brauchte. Nee, es ist natürlich unheimlich schön, dass die Mädels es geschafft haben, den Tabellenführer auch noch in einem ungewohnten Umfeld zu besiegen. Ich meine, es war das zweite Spiel in der Brose Arena vor, ich glaube,
660
Zuschauer, was ja natürlich auch wieder zeigt, wie gut das Ganze ankommt. Und ja, die haben Werbung in eigener Sache betrieben, Mädels hervorragend gemacht. Und ja, da folgen dann hoffentlich auch jetzt noch einige Siege, weil sie gemerkt haben, was es denn braucht, um Spiele zu gewinnen. Hast du es denn geguckt?
Ich habe es nicht geguckt, nein. Stellst mich jetzt wieder bloß, ich weiß schon.
Ja, ich war auch nicht da.
Ich war da. Ja,
du warst da.
Ich war da. Ich war da tatsächlich mit dem DeMarcus da. Und ja, also das, was ihr jetzt schon gesagt habt, das ist, ich war sehr glücklich für die Mädels, weil man kennt die ja auch jetzt, ich meine, jetzt ein halbes Jahr vergangen. Ja, das war einfach, sie haben sich belohnt und wenn sie so spielen können und das regelmäßig abrufen, dann muss man sich da auf jeden Fall für den Rest der Saison auch keine Gedanken mehr machen. Und das ist einfach, wie gesagt, bei denen ist es ja auch nochmal umso erfreulicher, wenn sie jetzt halt diese Bühne haben, wie du schon gesagt hast, dass sie sich das dann auch nutzen können. Und ich habe dann auch mit einzelnen Leuten danach nochmal gesprochen, weil ich dann auch einfach mal für mich wissen wollte, okay, das war jetzt schon auch ein großer Umbruch von DJK zu uns so und einfach ganz unverbindlich, wie es denen gefällt und die sind hin und weg und super glücklich und das freut einen natürlich auch zu hören und dann erst recht, wenn sie sich dann halt durch solche Spiele dann auch so selbst belohnen können.
Ich hoffe, sie fahren noch einige weitere Siege ein.
Da gehen wir mal davon aus. Ja, wie auch wir hoffentlich jetzt dann in Ludwigsburg und da gilt es natürlich dann schon jetzt, sich ein Ticket zu besorgen, denn wir gehen ganz stark auf die 5000 zu. Beim Heimspiel gegen Alba. Auch da, lieber Enzo, ist noch eine Rechnung offen.
Das stimmt. Ich glaube, dass wir in Berlin gegen Alba gezeigt haben, dass wir mit jedem Team dieses Jahr mithalten können. Am Ende war es aus meiner Sicht, was da dran gelegen hat, dass wir das Spiel verloren haben, dass wir ein paar wichtige Defensiv-Rebounds einfach nicht bekommen haben. Also ich denke da zum Beispiel an den einen, wo der Ball irgendwie komisch abprallt, Kickout und Moses Wood da diesen Dreier reinhaut. Ja. Dazu kommt natürlich, wenn du dann auch noch ein paar unglückliche Pfiffe vielleicht dazu bekommst.
Können wir das Kapitel bitte nicht nochmal aufnehmen?
Ja, ich bin sofort dabei.
Gut, ich nehme das direkt zurück, aber nichtsdestotrotz, wir wollen ja auch nicht nach hinten blicken, sondern nach vorne. Es ist so, dass wir natürlich da Bock drauf haben und wir steigern uns ja jetzt auch so langsam in Richtung Top 4 mit den Spielen und da will es natürlich dann auch gerade, ich meine, das ist jetzt dann genau mehr oder weniger eine Woche vor dem Top 4, dann spielst du natürlich dazwischen zwar noch Rostock, aber da willst du nichtsdestotrotz, auch wenn du sagst, du willst die Rechnung gleichen, willst du natürlich auch einfach ein gutes Momentum schaffen, um in dieses Top 4 reinzugehen. Und das ist das letzte Heimspiel davor. Wenn du dann jetzt auch noch vor einer hoffentlich ausverkauften Halle spielen kannst und da dieses Momentum mitzunehmen ist, kannst du nicht mehr einfordern oder nicht mehr auf nicht mehr hoffen.
Ja, was gibt's Schöneres an dem Tag 15:30 Uhr gegen Alba Berlin zu spielen. Ich meine, da gibt es keinen Grund, warum die Halle nicht voll sein sollte. Also, liebe Zuhörer, seid schnell. Holt euch auf jeden Fall alle ein Ticket. Die Mannschaft, wie gesagt, macht extrem viel Spaß. Und ich glaube, wir können uns da auf einen heißen Tanz einstellen am 15.02. in der Brose Arena.
Jetzt drücken wir aber erstmal die Daumen fürs Auswärtsspiel in Ludwigsburg und sagen natürlich danke dir, Enzo Neck.
Vielen Dank.
Und auch dir danke, Carsten.
Sehr gerne.
Viel Spaß im Urlaub, David.
Genau.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, hoffentlich dann in voller Stärke. Bis dahin, gute Zeit.